Sie ist heute aus Daniel 10, und zwar die Verse 16 bis 21, und ich habe sie, die Predigt, überschrieben mit überirdische Kämpfe. Das ist der Text. Da rührte einer, der den Menschenkindern gleich war, meine Lippen an, und ich öffnete meinen Mund und sprach zu dem, der vor mir stand: Mein Herr, wegen dieser Erscheinung haben mich Wehen überfallen. Und ich habe keine Kraft mehr. Und wie könnte ein Knecht dieses meines Herrn mit diesem meinem Herrn reden? Es ist keine Kraft mehr in mir, und der Atem ist mir ausgegangen. Da rührte mich der, welcher einem Menschen glich, nochmals an und stärkte mich und sprach: Fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann. Friede sei mit dir. Sei stark, ja, sei stark. Und als er so mit mir redete, wurde ich gestärkt und sprach: Mein Herr, rede, denn du hast mich gestärkt. Und er sprach: Weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Nun will ich wieder hingehen und mit dem Fürsten von Persien kämpfen. Sobald ich aber ausziehe, siehe, so kommt der Fürst von Griechenland. Doch will ich dir verkünden, was im Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist, und kein einziger steht mir mutig bei gegen jene, als nur euer Fürst Michael. Liebe Gemeinde, das russische Militär hat Ende Oktober verkündet, dass sie die kommerziellen Satelliten über der Ukraine abschießen werden. Das betrifft vor allem die Starlink-Satelliten von Elon Musk, der bis jetzt die Ukraine mit gratis Internet versorgt, und ja, das ist lieb und teuer und wird jetzt auch von anderen bezahlt, damit er das weiter tut. Ja, sie wollen diese Satelliten runterschießen. Und nicht nur das Satelliten-TV oder die Navigationssysteme, sondern auch die irdischen Kriege sind seit langem auf überirdische Satelliten angewiesen. Daniel 10 berichtet von einer anderen Art überirdischer Kämpfe, die uns betreffen. Und ich habe drei Punkte dazu. Erstens, überirdischer trifft irdische. Zweitens, übersinnlicher oder überirdischer Kampf und wir. Und drittens, überirdisches Wissen und wir. Überirdischer trifft irdische. Es ist das Jahr 537 vor Christus und Daniel ist am Tigris, am östlichen Fluss des Zweistromlandes. Er ist über 80 Jahre alt, gläubiger Jude und Premierminister des riesigen persischen Reiches. Er ist gesund und mächtig, aber er trauert und fastet und betet. Warum? Weil das mit der Rückkehr seines Volkes und der Aufbau des Tempels nicht so klappt, wie der Oberkönig Kyros angeordnet hat, also der persische Oberkönig. Die Rückkehrer unter ihrem Fürsten Serubabel hatten jede Menge Probleme, äußere und innere. Und die Bücher Esra, Nehemia, aber auch die Propheten Haggai, Sacharja und Malachi berichten davon. Also das ist wesentlich, diese Probleme. Ja, die Völker rund um Jerusalem, die warfen ihnen natürlich Steine in den Weg, denn sie wollten sie nicht. Und die Juden selbst, Kinder derer, die Gott wegen ihrer Bundesbrüche ins 70-jährige Exil dahingegeben hat, ja, die waren zum Teil auch nicht besser als ihre Väter. Also Daniel trauert und bekennt seine und ihre Sünde. Er weiß auch, dass hier ein geistlicher Kampf stattfindet mit all diesen Problemen. Und dann endlich, nach 3 Wochen, sendet Gott ihm einen überirdischen Mann, Also er wird nur als Mann beschrieben. Aber es ist so, wie er auftritt und die Verse davor sagen, es ist kein normaler Mann. Und Daniel erschreckt darüber so sehr, dass er niederfällt auf sein Angesicht und in Ohnmacht fällt. Und der Überirdische rührt ihn an und regeneriert ihn. Und Daniel steht dann zitternd da. Nicht, weil er so ein alter Tattergreis ist, sondern weil er seinem Herrn gegenübersteht und sich seiner Unwürdigkeit bewusst ist. Dabei hat er aber nie bewusst gegen Gott gesündigt. Er war einer der Besten und Treuesten, die es damals gab. Und wegen seiner Treue oder wegen seinem Glauben ist er auch so hoch in Babylon und dann im Persischen Reich aufgestiegen, wegen seiner Treue zu Gott. Also das Erscheinen seines Herrn ist außergewöhnlich, aber Daniels Zittern und Erschrecken ist es nicht. Das war auch so bei Jesaja, bei Hesekiel, bei Paulus, bei Johannes, also im Alten und im Neuen Testament. Die waren alle am Boden. Der Überirdische hier muss den Daniel zweimal anrühren und stärken, und er tut es beim zweiten Mal mit den Worten, die so vielen zugesprochen wurde. Auch den Propheten und den Aposteln. Fürchte dich nicht. Und er fügt hier hinzu, du vielgeliebter Mann. Also, ich komme nicht zum Bösen. Also erschrick nicht, ich komme zum Guten. Das hilft dann ein wenig und Daniel sagt, dass er dadurch gestärkt wurde, als der Herr mit ihm geredet hat. Aber wer ist dieser Überirdische? Es ist nicht der Engelfürst Michael, dessen Name übersetzt heißt, wer ist wie Gott. Daniel weiß an für sich schon, wer der Überirdische ist. Denn in Vers 20 sagt dieser Herr, dass ihm im Kampf nur Michael beisteht. Also es ist nicht Michael. Es ist hier der Herr Jesus Christus, der als der Überirdische dem Daniel, den Propheten und auch den Aposteln begegnet ist. Und er ist, uns ist er nicht so als der Überirdische begegnet in Gestalt. Uns ist er so begegnet, wie der Prophet Haggai sagt, zum Volk, das da nicht recht tut bei der Rückkehr. Haggai 2,5: Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, und mein Geist sollen in eurer Mitte bleiben. Fürchtet euch nicht. Wort und Geist, so ist er uns begegnet. Und so begegnet er uns auch heute, denn er sagt, der Herr Jesus, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Also so begegnet er uns. Und so lernen wir ihn kennen. Ich bin auf der Schweizer Autobahn gefahren und habe dann ein Transparent gesehen, das die Polizei über die Autobahn gespannt hat und darauf stand, wenn Sie am Steuer telefonieren, werden Sie uns noch kennenlernen. Gut, nicht gut, meine ich. Uns begegnet der Herr in seinem Wort, in seinem Geist, in seinem irdischen Leib, seiner Gemeinde. Und besser, wir lernen ihn jetzt kennen, als dann, wenn es zu spät ist. Und die Fragen, die wir uns stellen müssen, sind so: Erschrecken wir durch das Wort des Herrn? Und ich sage, hoffentlich. Denn es weist uns zurecht. Zweite Frage: Wollen wir wie Daniel, dass er oder es zu uns redet? Hoffentlich. Denn wer Sünde behalten will, will das nicht. Dritte Frage: Werden wir durch ihn oder durch es gestärkt? Hoffentlich, denn Bockige werden das nicht. Ich komme zum zweiten Punkt, der überirdische Kampf und wir. Er sprach, weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Nun will ich wieder hingehen und mit dem Fürsten von Persien kämpfen. Sobald ich aber ausziehe, siehe, so kommt der Fürst von Griechenland. Da ist von einem übersinnlichen oder überirdischen Kampf geredet. Und der Herr hat das schon zuvor gesagt. Also hier ist nur die Fortsetzung. Es ist ein geistlicher Kampf, auf Englisch Spiritual Warfare, geistliche Kampfführung, die hier stattfindet. Dem Daniel wird gesagt, dass der Wiederaufbau Jerusalems und des Hauses Gottes eben nicht so klappt, dass es eben so viele Widerstände gab. Also gewalttätige Aktionen von außen. Und Esra 4,5 sagt, dass auch bezahlte Influencer und Lobbyisten am persischen Hof dagegen agierten. Und der innere Widerstand, ja, der wird auch von den Propheten genannt. Sie sagten, man muss zuerst das eigene, Klammer auf, luxuriöse Haus, Klammer zu, bauen, bevor man Gottes Haus baut. Also man muss sich zuerst um seine eigenen Sachen kümmern und schauen, dass man alles hat, bevor man sich um Gott kümmert. Das ist das, was die Propheten sagen. Und das ist das innere Problem. Hinter diesem Widerstand von außen und von innen stecken die geistlichen Mächte, die überirdischen Mächte. Es ging bei ihnen um Gottes Reich und der Teufel ist naturgemäß natürlich dagegen. Der Fürst von Persien und dann der Fürst von Griechenland, das sind keine Menschen. Das sind geistige Machthaber, Dämonen. Geistig, oh, klingt Dämon, das klingt gefährlich. Und es ist es auch. Es gibt Bereiche und Mächte, die unseren Sinnen an für sich verborgen sind. Es gibt dunkle Materie, jedenfalls glauben die Astronomen, dass es sie gibt, denn 60-80% des Weltalls soll durch diese dunkle Materie ausgefüllt sein, die dafür sorgen, dass die Galaxien zusammenhalten, schöne Spiralen bilden und immer noch zusammenhalten. Also 60-80% des Weltalls sieht man nicht, soll dunkle Materie sein. Ja, das ist angenommen und das ist nicht die dunkle Seite der Macht aus Star Wars, sondern eine schlichte astronomische Annahme, die Gott halt ausschließt, denn er hat's gemacht. Und er hält die Sterne in Position. Also wir sehen nicht alles, was es da gibt. Und Offenbarung 12 zitiert dann für sich den Daniel 10 und beschreibt diese überirdischen Mächte. Ich lese ab Vers 7. Es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache und seine Engel kämpften, aber sie siegten nicht und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und so wurde der große Drache, die alte Schlange genannt, der Teufel und Satan, niedergeworfen. Der, der den ganzen Erdkreis verführt, wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel mit ihm. Und seine Engel sind Dämonen. Ja, was sollen wir tun? Da haben wir keine Chance, aber Gottes Wort gibt uns an für sich eine Ausrüstung, wie wir da standhalten können, wie wir auf Gottes Seite bleiben können. Epheser 6, Vers 12, folgende, rüstet aus für den überirdischen Kampf, der sich mitten unter uns auf der Erde abspielt. Da schreibt der Apostel, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrscher, Mächte, die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Zeit, gegen überirdische Geistesmächte der Bosheit. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles ausgeführt habt, stehen bleibt. Steht fest, umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Füße gestiefelt mit Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Vor allem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist, und betet zu jeder Zeit mit Gebet, Flehen und im Geist ausdauernd. Macht und bittet für alle Heiligen. Ja, das ist nötig im Kampf gegen die finsteren Mächte. Die Wahrheit, also der Teufel wird in der Bibel als der Vater der Lüge bezeichnet und hat uns der Herr Jesus Christus erlöst, hat er für meine Schulden bei Gott mit seinem Leben bezahlt, ja, dann ist er auch mein Befehlshaber. Dann gehört ihm mein ganzes Leben. Ich habe ihm zu gehorchen. Will ich das nicht und tue ich das nicht, bin ich nicht in der Wahrheit und kann den Rest der Rüstung und mich selbst vergessen. Ich habe schon verloren und bin des Teufels. Aber noch gilt der Befehl des Herrn, werde ein wahrer Christ, denn ein halber Christ ist ein ganzer Verlierer. Zweitens, der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Also Paulus, der Apostel, beschreibt hier die Waffenrüstung anhand eines römischen Legionärs. Und der hat einen Brustpanzer, auch der ganz normale Legionär, was sonst damals und bis ins Mittelalter nur die Edelsten und die Fürsten hatten. Römische Legionäre hatten einen Panzer. Ja, was ist das? Ich darf da nicht vergessen, was es meinen Herrn gekostet hat, mir seine Gerechtigkeit zu geben, so dass der Teufel keinen Angriffspunkt an mir findet. Das darf ich nicht vergessen. Denn er hat ist ja nicht nur für meine Sünden gestorben, sondern hat mir auch seine Gerechtigkeit und seine Reinheit gegeben, geschenkt, angezogen, sozusagen. Und er hat tatsächlich auch jeden Tag Mühe, mir seine Gerechtigkeit anzuziehen, so dass ich auch gerecht handle. Nicht selbstgerecht bin und nicht ungerecht bin. Denn wenn ich selbstgerecht Unrecht tue, hat mich der Teufel schon erwischt. Ich musste ihm dann ausbrechen und zurück zu meinem Herrn laufen und wieder gut machen, was ich verbrochen habe. Das habe ich zu tun. Und das ist dieser Brustpanzer. Er schützt im Prinzip das Herz und die Lunge. Der dritte Punkt in dieser Rüstung, die Füße gestiefelt mit Bereitschaft fürs Evangelium des Friedens. Also das Wort für Bereitschaft kommt nur einmal im Neuen Testament vor, und zwar hier. Aber es kommt in den Psalmen 10, 17 und 6. 65, 10 vor und steht dort für das Festmachen und Zubereiten des Herzens. Wenn das Evangelium das Herz zubereitet und festmacht, wird man auch ein beredter oder ein tatkräftiger Zeuge des Herrn. Zeuge davon, dass man dem Herrn Jesus folgt. Und das bitte auch vorarlbergerisch. Gebrauchen, gehorchen. In den Evangelium steht, und das sagt der Herr Jesus, er sagt, folge mir nach. Und das ist eigentlich keine Bitte, das ist ein Befehl. Und dieser Befehl wird heute noch vom israelischen Militär verwendet. Die Offiziere sagen ihren Untergebenen nicht Vorwärtsmarsch, sondern sie können nur sagen, folge mir oder folg mir, lechu acharei. Und sie müssen voranlaufen. Und sie haben deswegen auch die höchsten Verluste, mehr als alle Mannschaften. Hier beim Herr Jesus, wenn er sagt, folge mir, dann heißt es auch, dass er vorangeht, dass es ein Christen vorangeht. Sie nicht irgendwo zurücklässt. Das ist das an für sich, was der Herr Jesus auch meint. Und hier gestiefelt sein mit der Bereitschaft des Evangeliums. Ja, Christus geht Christen voran. Und wenn sie ihm folgen, dann folgen sie ihm und sind nicht alleine. Sie sind sozusagen wir sind an für sich sozusagen ständig in Bereitschaftsdienst. Gestiefelt mit dem Evangelium. Dann der vierte Punkt, den der Apostel nennt, um im Kampf stehen zu bleiben und nicht zu verlieren, ergreift den Schild des Glaubens. Also Gottes Wort schafft den Glauben, schützt und stärkt ihn. Dann ergreift doch Gottes Wort. Gottes Wort schafft den Glauben, Römer 10, 17, schützt ihn, dass er nicht verloren geht, dass er nicht abbröckelt und den Bach runtergeht, sich verläuft und er stärkt ihn. Also so ist der Glaube ein Schild. Und für Glaube dürfen wir ruhig das Wort Vertrauen einfügen. Denn Glaube und Vertrauen ist ein und dasselbe, jedenfalls in den biblischen Sprachen. Also, glaubst du an den Herrn Jesus Christus? Wir haben es vorhin bei der Mitgliederaufnahme gehört. Glaubst du an ihn? Dann vertraust du ihm. Und er gibt dich nicht auf. Der Glaube ist ein Schild, der vor allen giftigen Pfeilen des Bösen, des Teufels schützt. Beschützt. Das fünfte Wichtige. Nehmt den Helm des Heils. Heil ist gleich Rettung. Und der Helm kann viel bewirken. Heilsgewissheit, dass man Gottes Kind ist, dass er nie aufgibt und sich rettet, kommt an für sich vom Heiligen Geist, der Kinder Gottes laut Römer 8, 14 leitet. Und laut Vers 16 ihn das Heil zusichert oder sie des Heils versichert. Allerdings den Heiligen Geist sehen wir ja nicht und wir fühlen ihn auch nicht, aber er leitet, und das tut er leitet immer in die Gemeinde, die die kämpfende Kirche des Herrn Jesus ist. Und er besiegelt ihr Heil durch das Abendmahl, das wir genommen haben. Es ist ein Siegel des Heils. Also viererlei heißt oder bedeutet dieser Helm des Heils. Erstens Gottes Wort, zweitens die Leitung des Geistes, drittens die Gemeinde und viertens das Abendmahl. Sie versichern uns des Heils und sind Schutz gegen die finsteren geistigen Mächte. Sechster Punkt. Nehmt auch das Schwert des Geistes, Gottes Wort. Eine bedrohliche Waffe, dieses Schwert des Geistes. Denn es ist auch gegen uns gerichtet. Das zeigt auch uns. Hebräer 4,12 sagt, es ist, Gottes Wort ist lebendig und kräftig, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis es Seele und Geist scheidet. Es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Also ich habe von den äußeren Widerständen gesprochen in Daniel 10 und von den inneren, wie sie eben, ja, wie ihre Gesinnung war. Und da ist Gottes Wort jetzt furchtbar scharf. Unsere Seelen haben Schäden, die wir oft nicht sehen. Unsere Herzen auch, sie sind noch dazu betrügerisch. Und Gottes Wort geht scharf mit beiden um, mit den falschen Sinnen von Herz und Seele. Schneidet chirurgisch, trennt Böses daraus raus, so dass ich nicht vom Teufel geritten, sondern von Gott geleitet bin. Es ist erstens auf mich gerichtet, dieses Schwert. Und zweitens ist es dann natürlich auch auf andere gerichtet, und zwar wohltuend. Gottes Wort schafft Glauben, habe ich gesagt. Nicht ich bin es, der Glauben schafft. Und das ist auch das, was der Paulus sagt. Also es ist nicht meine Redekunst, die euch Glauben schafft. Nicht meine Gabe der Überzeugungen. Es ist Gottes Wort. Und sei gewiss, wenn du zum Glauben gekommen bist oder andere zum Glauben bringen willst, dann muss es mit Gottes Wort gehen. Ist es mit Gottes Wort? Denn er schafft Himmel und Erde durch sein Wort. Er schafft auch seine neue Schöpfung, den Gläubigen, durch sein Wort. Und der Teufel flieht vor Gottes Wort. Er kann dem nicht standhalten. Nehmt das Schwert des Geistes, Gottes Wort. Es ist gut. Für uns selbst und für andere. Und der Teufel kann da nicht standhalten. Das ist die göttliche Waffenrüstung, die nicht zum Ansehen, sondern zum Anziehen ist. Und dazu sollen wir als Jesu-Truppe, als Militia Dei, wachsam sein. Das heißt, wachsam sein auch für die Heiligen, die schwach und verwundet sind, aber auch wachsam für die Mitkämpfer beten. Das ist die Anordnung Gottes. Und wenn wir auf Daniel schauen, und wir sind in seinem Buch, in Vers 7 hat er mit anderen gewacht und gebetet. Er hat diese Waffenrüstung angezogen. Der geistliche, überirdische Kampf tobt um uns, egal ob wir ihn sehen oder nicht sehen. Es ist aber nicht egal, auf wessen Seite wir sind. Und ich komme zum dritten Punkt, das überirdische Wissen und wir. Egal, ob wir es wissen oder nicht, egal, ob wir merken, dass ein geistlicher Kampf tobt, und wir merken es sehr wohl, jedenfalls in unserem Inneren. Ja, da. Es ist nicht egal, wo wir stehen und ob wir verlieren. Der Herr sagt am Schluss zu Daniel, ich will dir verkünden, was im Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist, und kein einziger steht mir mutig bei gegen jene als nur euer Fürst Michael. Also das Buch der Wahrheit ist kein wirkliches Buch, es ist eine Metapher, eine Übertragung für Gottes Wissen. Und das, was Gott weiß, ist für uns nicht zugänglich, außer er offenbart es. So am Schluss der fünf Bücher Mose steht im fünften Buch Mose, Kapitel 29 oder 28, je nach Bibel. Das Verborgene ist des Herrn, unseres Gottes. Was aber offenbart ist, das ist unser und unserer Kinder für immer, dass wir alle Worte dieses Gesetzes tun sollen. Also, man kann rätseln und sich Gedanken machen über Gott und dies und sein Schicksal und was sein wird und so weiter und so weiter. Ja, das kann man, das tut man ja auch, aber man kann sich viele Gedanken machen und Gott hat es verborgen. Vieles wissen wir nicht. Und wenn es nicht offenbart, dann offenbart er es nicht. Er legt nicht in jeder Beziehung seine Karten auf den Tisch, aber dafür, wo es nötig ist und was wir tun sollen, das sagt er sehr wohl. Und worauf wir vertrauen können, das sagt er sehr wohl. Und das haben wir zu tun. Es geht da nicht um Diskussion oder um freie Meinungsäußerung und was wollen wir tun? Er sagt's. Damit tut es. Und das ist ja auch gut so. Er sagt in seinem Wort, was Sache ist. Und das reicht völlig aus für unser ganzes Leben. Und reicht völlig aus, um ans Ziel zu kommen, nämlich in den Himmel. Es ist ausreichend, es weist uns zurecht, es baut uns auf. Es ist gut, uns zu bewahren. Wenn er was sagt, dann tut er es auch. Das ist dann Sache. Und ja, Gebote sind an für sich Gebote. Befehle. Aber Schluss für heute mit dem überirdischen Kampf. Erster Punkt, überirdisch trifft irdische. Gott ist uns über. Wenn er nicht herüberkommt, wissen wir gar nichts. Zweitens, der übersinnliche geistige Kampf ist, er ist einfach und wir haben keine Chance, aber Gott gibt uns die beste Verteidigung und die besten Waffen, um zu bestehen. Drittens, was Gott nicht offenbart, geht uns nichts an. Was er aber sagt, das geht uns was an und das ist zu tun. Gott sei Dank offenbart Gott seinen Sohn und seine Liebe kommt immer zu reuigen Sünden durch. Gott sei Dank tat der Herr Jesus nur gut und tut immer noch nur gut. Und er befiehlt heilsam, folge mir nach. Amen.